Erfahren, kritisch, weltgewandt. Das Interview des Tages im Studiogespräch mit Karl Wendel.
Das wird spannend und brutal. Wien wählt in 100 Tagen. Ursprünglich war die Neuwahl für den Herbst geplant. Warum also preschen Ludwig und Wiederkehr vor? Haben Sie Angst, wie es die Blauen behaupten? Oder ist es reines Kalkül? Man wird den guten Schwung ausnützen. Das ist ein Thema, über das wir heute sprechen werden. Das andere: die Staatskasse ist leer, es herrscht heftiger Klimawandel. Die Politik, koste es, was es wolle, ist endgültig vorbei. Blau-Schwarz präsentierte diese Woche den Stabilitätspakt. 6,4 Milliarden sollen eingespart werden. Ist das jetzt Sparen auf kurze Sicht oder kommt da noch viel mehr? Und im Burgenland wird am Sonntag gewählt. Das ist der große Showdown, der Auswirkungen auf die Politik in ganz Österreich haben könnte. Doskozil könnte die absolute verlieren. Vielleicht haben wir sogar den blauen Kuschelpolitiker Norbert Hofer als neuen Landeshauptmann bald in Eisenstadt. Mein Name ist Karl Wendel. Ich begrüße Hans Arselowitsch, Grünpolitiker und Unternehmer und Journalist Richard Schmidt im Studio zum Wochenrückblick. Beginnen wir gleich bei der Wien-Wahl. Herr Arselowitsch, Sie sind in Wien Grünpolitiker. Jetzt die vorgezogene Neuwahl, 27. April, eine Woche nach Ostern. Welches Ei wird der Osterhase Ludwig da ins Nest legen?
Ja, spannende Frage. Ich meine, ich kenne die aktuellen Umfragen. Sie haben jetzt Klausur gehabt am Donnerstag, also gestern, haben die Entscheidung getroffen. Ich kann nicht nachvollziehen, warum, weiß ich nicht. Also mir ist es relativ wurscht. Ich kann nur sagen, ich komme aus dem Fußball. Ich freue mich natürlich immer, wenn diese Testphase vorbei ist und wenn die Meisterschaft wieder anfängt. Von daher bin ich sehr happy, dass es relativ bald jetzt zur Sache geht. Vielleicht ist es wirklich ein Vorteil, dass der Wahlkampf dadurch kürzer ist und dass im Sommer alles erledigt ist und man wieder normal arbeiten kann. Vielleicht war das die Überlegung, ich weiß es nicht.
Herr Schmidt, 100 Tage Wahlkampf in Wien. Rot-Pink ist momentan am Ruder. Die Grünen sind es gewesen mit Maria Vassilakou. Das ist aber allerdings schon lange her. Ursprünglich haben auch die Schwarzen mit Karl Marer gehofft, dass sie mitspielen werden. Was erwarten Sie vom Wien-Wahlkampf?
Naja, erstens einmal, es war eine sehr kluge Entscheidung, glaube ich, von Michael Ludwig, das vorzuverlegen, weil er natürlich die Dynamik jetzt der sogenannten kleinen Revolution gegen die neue bundespolitische Lage hier ausnutzen will, die Dynamik hier mitnehmen will in den Wien-Wahlkampf. Und es wird sehr stark darum gehen, um das Themensetting. Ja, wir haben auf der einen Seite die SPÖ, die damit punkten will, alles, was vom Bund kommt, ist furchtbar und schlimm und da wird man jetzt ausgenommen und beraubt und so weiter. Wir kennen ja schon von den diversen Postings, die in den letzten 3 Tagen da veröffentlicht worden sind, die Richtung, in die das gehen wird. Und andererseits beim Themensetting die FPÖ, die sagt, Wien ist unsicher, Wien hat Milliardenschulden, das Defizit ist auf 3,8 Milliarden, glaube ich, gestiegen jetzt schon wieder. Mindestsicherungskosten 1,2 Milliarden, 700 Millionen gehen an Nicht-Österreicher. Also da wird es sehr drauf ankommen, und da spielen auch die Medien wieder mit, wer kommt mit was für einem Thema besser durch die nächsten 100 Tage? Entweder die SPÖ mit ihrem Frontalangriff auf die neue blau-schwarze Bundesregierung oder die FPÖ mit dem. Und da spielen natürlich viele Zufälle eine große Rolle. Also vielleicht gibt es wieder einen FPÖ-Skandal auf Bundesebene, hat es ja schon den einen oder anderen gegeben. Oder wir haben einen brutalen Messerstich in Favoriten. Naja, das wird die FPÖ wieder vorbereiten.
Wenn ich nur einen Satz dazu sagen darf, weil das jetzt wieder so Simmering in Kapfenberg irgendwie. Ja. Es hat in Wien nie ein Duell zwischen Rot und Blau gegeben. Es wird immer wieder, und wird auch bei dieser Wahl werden es wieder alle sagen, es gibt ein Duell zwischen Rot und Blau.
Die SPÖ ruft es immer
aus. Ja, die SPÖ ruft es aus, die FPÖ ruft es aus, weil natürlich dann redet man über die beiden Pole, die Journalistinnen und die Journalistinnen wollen das natürlich und sagen, okay, das ist eine interessante Geschichte, da kann man schreiben. Aber weder von den Umfragen noch von irgendwelchen Ergebnissen, der nächste Bürgermeister in Wien heißt Michael Ludwig. Fertig, Punkt. Das ist nicht mehr die Frage. Das ist jetzt schon fix, hundertprozentig fix. Die Frage ist nur, wie schaut die Wien-Regierung aus, in welche Richtung geht's? Aus grüner Sicht vielleicht ein bisschen nach der, dass das 27. April ist, weil wir werden wieder einen Hitzesommer erleben. Wir werden wieder sehen, dass das Thema Klima doch sehr wichtig ist, wenn wir im Herbst gewählt hätten. Vielleicht im April noch nicht so davor. Vielleicht war das auch eine Überlegung, dass ich denke, er würde die Grünen nicht zu stark machen. Ich weiß es nicht. Aber das blau-rote Duell gibt es nicht in Wien. Bürgermeister ist Michael Michel.
Für die Grünen ist es natürlich blöd, weil es jetzt eben bis zum Frühjahr, bis April wahrscheinlich schwierig ist, uns den die Hitzewelle zu verkaufen.
Das klar, aber ich weiß, dass im Sommer wieder kommen wird. Ich weiß, wir werden wieder Unwetter
Sommer,
haben.
Auf die Leute. Ist, weil es Sommer ist, haben wir jedes Mal die Klimakatastrophe. Das ist schon klar und deswegen haben wir auch einmal bei einem Wahlkampf die Grünen relativ gut abgeschnitten. Aber man muss schon sagen, es geht ja um
weil es so Themen, ist, weil es einen Klimawandel gibt.
Themen, die die Bürger in dieser Stadt betreffen. Kein Wiener Politiker wird den Klimawandel ändern. Niemand. Ja, weder rot, nein, blau, aber grün. Und da müssen wir uns schon einmal besinnen dran. Wer bringt was für die Sicherheit dieser Stadt, für die Wirtschaft dieser Stadt, für den Tourismus dieser Stadt, für die Entschuldung dieser Stadt? Und da muss ich sagen, naja, da war die Performance der Grünen auf der Bundesseite eher mau.
Ja, Herr Schmidt, aber der Irrtum ist, ja, es stimmt vielleicht, ich kann als Wiener Politiker jetzt nicht das Weltklima ändern. Also mit ganz wenigen im Promilbereich. Aber ich bin als Wiener Politiker verpflichtet, die Stadt darauf vorzubereiten. Das heißt, die Bauordnung muss geändert werden, mehr Grün in die Stadt, mehr Bäume wieder. Und das sind alles Maßnahmen, die natürlich notwendig sind. Also man kann sich ja vorbereiten. Die Stadt wird anders ausschauen, wenn es heißer wird. Ja? Logischerweise. Ja? Wir haben das Thema Kühlen im Sommer ganz stark. Fernkühling ist jetzt eine große Geschichte. Also das ist natürlich Aufgabe der Stadtpolitik, dass wir uns auf diese Hitzewellen und auf die Unwetter auch, da reden wir wieder von wie geht's, Sie wissen, wie knapp der Windfluss war, das vergisst man ja immer, es war voriges Jahr im Sommer. Und es wird wiederkommen und es wird nicht 1000 Jahre dauern. Und das sind die Dinge, wo man sich vorbereiten muss als Stadt Wien. Und das sind die Dinge, die eigentlich unsere Aufgabe sind.
Aber ich kann mir, wenn man beim Erinnern sind, da muss ich noch was dazu sagen, ich kann mich auch an so Schnapsideen erinnern, an diesen Pool am Gürtel. Ja? Also das war ein völliger Schwachsinn, der schon mal in Wien erlebt worden ist. Also wir brauchen einfach eine gewisse Ernsthaftigkeit wieder in der Politik.
Und die aber wir sind uns einig, dass wir mehr Bahn brauchen und dass wir schauen
genauso
müssen,
dass wie es im Bund jetzt passiert, die Hinterlassenschaft, die Grün und Schwarz im Bund hinterlassen haben, das wirkliche Chaos beim Budget, das wird jetzt schmerzhaftest jetzt von uns allen aufgearbeitet. Dieses Chaos haben wir ähnlicher in Wien mit dieser ständigen Steigerung von bis zu 1 Milliarde Euro an neuen Schulden pro Jahr. Das geht ja nicht ewig so weiter.
Ja, trotzdem sei eines noch gesagt, zum Klimawandel kommen wir vielleicht später nur noch zu Wien. In Wien war die FPÖ eigentlich immer relativ schwach. Das muss man dazu sagen. Vielleicht war es bei der letzten Wahl deshalb so, weil ja H.C. Strache, der ehemalige FPÖ-Chef, nach Ibiza mit einer eigenen Liste angetreten ist und dann krachend gescheitert ist. Oder woran liegt das?
Also bei der letzten Wahl war es, also die letzte Wahl war noch dieser Kurzeffekt, also dass viele FPÖ-Wähler und Wählerinnen zur ÖVP gegangen sind. Der war da, so wie in ganz Österreich, so wie bei allen Wahlen. Und so wie bei allen Wahlen sehen wir, dass diese Leute wieder zurückgegangen sind zum Schmied, vom Spiegel wieder weg. Die sind wieder bei der FPÖ. Das heißt, die FPÖ wird natürlich Wahlsieger werden, wenn man so will. Weil die gehen, ich glaube, die haben bei der letzten Mal 8% gehabt in Wien oder so. Also die werden natürlich 20 oder was auch immer haben, logisch. Und das 1:1 wird die ÖVP verlieren, weil die hat ja damals, ich weiß jetzt das Ergebnis im Auswendig, 25% oder 22, aber die werden, wenn die Umfragen stimmen, vielleicht sogar einstellig werden. Ja? Also das heißt, 1:1 die Wähler zwischen ÖVP und FPÖ gehen hin und her und deswegen gewinnen sie. Ja, das mit Strache ist ein bisschen dazugekommen, weil er ist ja nicht reingekommen in den Landtag, also er hat, weiß nicht, 3-4% gehabt. Tut auch weh, wenn man nur 8% aus FPÖ hat, hätte man gerne die 4% gehabt, die natürlich sonst FPÖ gewählt haben. Aber es war nicht das große Ausschlaggebende. Es waren schon die Kurzwähler, wo die Blauen dann schwarz gewählt haben.
Warum sind die Blauen in Wien eigentlich so schwach gewesen? Und warum glauben Sie, Herr Schmidt, dass sie jetzt kräftig zulegen?
Ja, bei der Wahl 20 war es klar, weil, das haben Sie noch nicht erwähnt, die Nachwirkungen vom Ibiza-Skandal waren. Ja. Da ist ja nur über Ermittlungsverfahren geredet worden, nur über wer jetzt noch einmal als Beschuldigter gilt. Das war ja jeden Tag in den Medien vor der Wien-Wahl. Also da kann man, glaube ich, schwerlich eine gute Wahl abliefern. Aber jetzt ist halt auch eine komplette Stimmungsänderung. Wir sehen ja das in Deutschland auch bei der AfD. Also die Menschen werden schon insofern mündiger, dass sie sich einmal hinterfragen, was will ich eigentlich für mein näheres Umfeld? Und da ist ganz wichtig das Thema Sicherheit. Das Thema Sicherheit ist extrem wichtig. Und alle Parteien, die das ignorieren, und das haben wir in der Vergangenheit gehabt von der SPÖ, wir haben es auch gehabt von der ÖVP, es ist immer im Innenministerium eh alles abgewiegelt worden, es ist eh super, es läuft eh gut. Nein, die Menschen machen sich einfach Sorgen. Wenn die Kinder, also die Teenager dann in die Disco gehen oder irgendwo hingehen, fortgehen, zu den Freunden gehen, die wollen, dass die sicher wieder zurückkommen. Die wollen ja nicht, dass behelligt werden von irgendwelchen Drogendealern, ja, die wir einladen. Und da muss man auch sagen, in Wien gibt es auch den größten Anteil an Migranten, wovon 90% super anständig sind, aber logischerweise, dass wie bei den Österreichern ist, dass du einen kleinen Teil hast, der problematisch.
Ja, aber haben Sie ernsthaft eine Sorge, dass die Sicherheit in Wien überhaupt nicht gesichert ist?
Naja, man braucht ja nur die Zeitung lesen und da ist, glaube ich, nur ein Bruchteil davon, die Landespolizeidirektion Wien ja veröffentlicht von den täglichen Straftaten. Mich wundert mich dann immer, wenn man die Statistik vergleicht und die Aussendungen. Also drei Straftaten pro Tag und dann hast du auf einmal dann eine ganz andere Summe, wenn es die Jahresbilanz ist. Also da haben wir schon ein massives Problem. Und das Zweite, ja, weil es immer heißt, ja, die sicherste Großstadt der Welt, ja, eh in manchen Bezirken. Also ich glaube nicht, dass in Döbling irgendwie von einem Messerstecher überfahren wird oder in Hitzing, sondern wir haben wirkliche Brennpunkte in dieser Stadt. Und nicht umsonst musste der Bürgermeister ja auch eine Messerverbotszone machen. Das macht er nicht zum Spaß. Ja? Und dann wird in der Messerverbotszone erst recht jemand gemessert. Das ist doch alles lächerlich.
Also die Frage war ja, warum die Blauen in Wien so schlecht abschneiden. Vielleicht liegt es auch daran, dass 10 Jahre als Rot-Grün war und die Stadt wirklich eine gut verwaltete Stadt ist. Und wir haben die... Und Sie haben selber gesagt, wir sind eine 2-Millionen-Stadt und das ist kein Dorf. Es ist eine 2-Millionen-Stadt mit Bahnhöfen, mit 32 Millionen, habe ich jetzt gelesen, Ankünfte am Flughafen, mit Touristen. Also da wurlt's und das ist natürlich in einer Großstadt Kriminalität per se höher als auf einem Dorf. Ja, trotzdem haben wir mit Abstand die niedrigste Kriminalitätsrate aller Millionenstädte der Welt. Wir haben mit Abstand, sind 14 Mal lebenswerteste Stadt und wir leben sehr gut zusammen. Auch in Döbling gibt es den Karl-Marx-Hof und es gibt eine Gemeinde, wenn man redet, ich glaube, das sind nur Villen in Döbling. Und wir leben sehr gut zusammen. Es war gut. Es ist eine gut verwaltete Stadt. Es hat 10 Jahre Rot-Grün gegeben, was wirklich gut funktioniert hat. Warum kommen die Touristen? Warum sind wir die lebenswerteste Stadt? Warum haben wir die niedrigste Kriminalitätsrate? Warum haben wir das beste Wasser? Warum haben wir das meiste Grün? Das hat schon Auswirkungen. Und natürlich, wenn ich blauer Politiker bin, habe ich kein Interesse, dass das alles toll und super ist, sondern dann muss ich natürlich herbeireden und muss sagen, ja, Sicherheit und alles so böse und, weil das natürlich mein Kernpublikum anspricht. Ja, wenn die Leute Angst kriegen, dann wird man vielleicht eher blau, weil dann sage ich ja nicht, dass es eigentlich gut ist. Und das finde ich ein bisschen trotzdem kriegen die Leute das mit.
Wahrheit bleiben.
Ja, aber der Grund, die FPÖ ist schwach in Wien.
Man fürchtet sich nicht von den Worten der FPÖ, man fürchtet sich eher vor dem, der ihm das Messer in den Rücken hat.
Ja, da bin also, ich.
Wir sind jetzt nicht
alle schlecht reden in einer Stadt, wo...
Nein, das ist immer dann die Taktik. Das immer dann heißt dann Wien-Bashing. Ja, das ist immer dann die Taktik, wenn man was kritisiert aber in dieser Stadt. Es gibt Wien-Bashing. Naja, wir wissen ja, mit welchem Geld das alles erkauft worden ist, die Parks und dass es schöner ist und weiter. Mit unser aller Geld, dass das eine Rieseninvestition war.
Aber haben wir gut investiert, oder? Gebaut, haben wir doch gut
worden,
investiert, oder?
Eine Milliarde mehr gekostet
ja,
haben.
Nicht alles super funktioniert, nicht alles...
Also, wir haben ja einen Skandal nach dem anderen.
Aber ich wehre mich dagegen, wenn irgendwer sagt, die Stadt, wir leben in einer großartigen Stadt, in der schönsten, in der besten, in der tollsten Stadt der Welt. Das sage nicht nur ich, sondern das sagen auch alle internationalen Konzerne, also nicht nur Konzerne, sondern die das beurteilen. Wir sind im Tourismus die Nummer 1, überall im Kongresstourismus und das hat doch einen Grund. Und sind wir doch froh, dass es so ist und dann auch nicht immer absichtlich herbeireden und versuchen dann immer das Haar in der Suppe zu suchen,
nein,
das Schlechte rauszubieten.
Ja,
das müssen wir. Das steht
in Wien Favorit.
Aber ich will nicht, dass das Bild übrig bleibt. Wien ist Chicago und
Brennpunktzone.
Ja, gibt's.
Und man muss sich doch einmal fragen, warum muss die Stadt Wien eine Messerverbotszone anfangen?
Weil es dort ist. Ich habe nicht gesagt, dass alles perfekt ist, aber ich will nur nicht, dass das Bild raus. Also,
wir haben ja die Messerverbotszone dort gemacht, weil ein Messerstich nach einem anderen war, und weil sie sich dort umgebracht haben ständig. Also wir müssen schon bei der Wahrheit bleiben.
Ja.
Und natürlich, weil Sie gefragt haben, warum die FPÖ in Wien so schlecht war bisher, das Thema Sicherheit ist erst in den letzten vergangenen Jahren, seit 2015.
Nein, ist ja nicht wahr. Die FPÖ hat das immer versucht hochzuziehen. Immer. Wien darf nicht Chicago werden. Wann war dieser Slogan? Vor 15 Jahren. Also die haben das immer versucht, haben immer gesagt, Wien ist so gefährlich. Ja. Immer schon hat das die FPÖ gemacht. Und das war die einzige Möglichkeit, die sie haben.
Vorher.
Wien darf nicht Chicago werden. Wie lange ist dieser Slogan von der FPÖ? 15 Jahre?
Gut 15 Jahre. Hat ein Islamist mitten in der Stadt mehrere Menschen getötet, mit einer Kalaschnikow. Ja. Das hat es vorher nicht gegeben. Natürlich ist Wien unsicherer geworden. Das braucht man doch nicht wegreden.
Ja, Sie sehen also, es wird spannend und vor allem es wird heftig werden im Wien-Wahlkampf. Mehr davon nach einer kurzen Werbepause.
Erfahren, kritisch, weltgewandt. Das Interview des Tages. Im Studiogespräch mit Karl Wendel.
Im ersten Teil der Sendung haben wir über die kommende Wien-Wahl gesprochen. In 100 Tagen wird, wie gesagt, die Stadtverwaltung in Wien neu zusammengewürfelt. Ursprünglich war die Neuwahl erst für Herbst vorgesehen. Jetzt zieht man es vor. Bisher waren die Freiheitlichen in Wien relativ schwach im Landesvergleich. Es könnte diesmal anders werden, glaubt Richard Schmidt, oder?
Naja, ich glaube, dass sich einfach die Gesamtlage in Österreich verändert hat. Wenn die SPÖ genau mit dem Punkt, was man im Kalkül hat, dass man hier jetzt eine große Position aufzieht gegen die blau-schwarze Bundesregierung, dann kann das genauso bleiben, wie es immer war. Ich glaube, es kommt zu einem Austausch zwischen ÖVP und FPÖ. Die FPÖ wird auf Platz 2 sein. Die ÖVP wird nach den neuesten Umfragen nicht wirklich punkten können.
Auch Fünfter, hinter Neos und Grün sind die
Umfragen. Wahrscheinlich sogar schon. Also da hat man wirklich auch ein Mobilisierungsproblem. Und also man kann schon dazu gewinnen, man wird wahrscheinlich den Bürgermeister schaffen, das glaube ich nicht. Aber man muss die gesamteuropäische Situation erkennen. Also wir haben ja das in Italien, wir haben das in den Niederlanden, wir haben das in Ungarn, wir haben das in der Slowakei. Wir haben einen gewissen Populismus hier, auch der in Österreich ist, der genau diese Sicherheitsthemen besetzt. Und deswegen glaube ich auch, dass die FPÖ besser ist, als wir noch vor 10 Jahren.
Sie haben es ja gesagt, ein Populismus, genau. der teilweise auch absichtlich groß geredet wird. Ich sage noch einmal, es ist ja in einer Großstadt, einer 2-Millionen-Stadt, es ist bei weitem nicht alles perfekt. Und natürlich gibt es Kriminalität nona. Aber wir reden, also ich wehre mich dagegen, diesen Populismus groß zu reden, wenn er nicht stimmt. Und das werde ich nicht aufhören, da dagegen nur anzukämpfen für unsere Stadt.
Ja, Sie sind Grünpolitiker. Wien ist 10 Jahre lang
rot-grün
gewesen. Was werden die Grünen diesmal in Wien reißen, wenn man das so sagen kann?
Also ich was viel wichtiger ist, wir müssen schon einfach unsere Themen weiter vorantreiben. Und man muss auch klar erkennen, dass es den Klimawandel gibt. Wir haben das erlebt die letzten Jahre. Wir müssen die Stadt darauf vorbereiten. Das tun wir mit vielen, vielen Ideen im Grätzl, wie man Grätzl grüner machen kann, wie man auch Bäche wieder raufholen kann, wie man aber auch Bäche wieder renaturieren kann. Das ist die eine Geschichte. Und die andere große Geschichte ist, und das tun wir auch, wir müssen die Wirtschaft vorbereiten auf diesen Wandel. Ganz eine große Geschichte. Ja. Das beginnt ja auch die Installateure, die die Gasthermen austauschen gegen Wärmepumpen. Das beginnt aber auch bei der Sanierung der Gebäude, Wärmedämmung, Kühlung mehr zu kriegen. Ganz ein wichtiger Punkt. Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Energieversorgung in der Stadt weiterhin so gut aufrechtzuerhalten. Aber hier ist eine Transformation notwendig, weg vom Gas hin zu anderen. Wir haben mittlerweile die größte Wärmepumpe von Europa. angeschafft in Wien, wir haben jetzt die Geothermie, die wir forcieren. Das sind alles Mammutaufgaben, um sich vorzubereiten auf die nächsten 20, 30 Jahren, neue Arbeitsplätze zu schaffen, in neuen Branchen zu schaffen. Und das hat alles mit Klima zu tun, aber es ist, wie gesagt, so breit. Bis hin zum Verkehr, Elektromobilität, Ladestationen. Wie kommen die Güter in die Stadt in Zukunft? Ja? Wir bestellen alle und wie fährt das ein Elektroauto oder nicht? Und viel zum Tun. Aber es geht eindeutig in die Richtung, wir müssen uns anpassen an das, was kommt.
Sie sehen also, der Wahlkampf hat schon begonnen, das war fast eine grüne Wahl.
Darf ich da mit einem Satz kontern? Ja. Bertolt Brecht, zuerst kommt das Fressen, dann die Moral. Ich glaube, wenn die Wiener beim AMS gemeldet sind und wenn man gerade noch durchkommt und der Einkauf beim Supermarkt noch teurer wird, als wir es jetzt schon erleben, aufgrund der Energiepreise, die natürlich auch die Lieferketten betreffen, auch dank der CO2-Bepreisung, die die Grünen eingeführt haben, das setzt sich ja durch bis an den Letztkunden, dann wird es ein paar geben und ich glaube, das ist die breite Masse, die sich überlegt, wie überlebe ich die nächsten Monate mit meiner Familie? Stimmt. Und dann überlege ich mir, ob ich mir Elektroauto kaufe oder ob sie mir im Park einen zusätzlichen Baum gibt.
Muss ich trotzdem also das ist wirklich, einen Satz haben. Umso wichtiger ist es,
dass diese Orchideen.
Nein, es ist doch kein Orchideenthema, die Energieversorgung einer Stadt, die Lieferung. Umso wichtiger ist es, dass wir wegkommen von dem teuren Gas und Öl und unabhängig endlich werden in der Energieversorgung. Umso wichtiger ist, dass wir neue Jobs schaffen. Und die schaffen wir ja dadurch. Jeder Elektriker, der jetzt Photovoltaik auf der Dach ist ein neuer Job, dann stehen neue Berufe, umso wichtiger ist es.
Ich habe schon so viel heiße Luft von den Grünen erlebt in Wien. Er hat sogar einmal diese Lastenstraßenbahn gegeben, da können Sie sich sicher erinnern, die ist keinen einzigen Meter gefahren, diese Lastenstraßenbahn. Lauter Blabla-Themen. Es ist sich dann nie ausgegangen, dass man was am Boden bringt. Und man muss jetzt wirklich also, sagen, es geht.
Ich kann nur sagen, was 10 Jahre Maria Vasilakou in Wien gemacht hat, das ganze Bild schaut anders aus. Wir hätten diese Begegnungszone nicht, wir hätten diese Verkehrsberuhiger nicht, wir hätten nicht so viel Bäume in Wien, überall, wo sie entstehen, hätten mir nicht, wenn es Grüne nicht gegeben hätte.
Das ist ja was anderes, aber es gibt ja diese typischen Orchideenthemen und da glaube ich, dass die Menschen, die Problemlösung
die Mobilität neu zu organisieren, ist Orchideenthema, Arbeitsplätze zu schaffen, ist Orchideenthema, Energieversorgung umzuändern, ist
Orchideenthema. Wenn man eine Gürtelspur wegsparen will, dass nur mehr Stau ist, dann brauche ich nicht die Grünen wählen.
Aber Herr Schmidt, wir müssten auch in einem, wenn die Stadt weiter so wächst und alle würden wie früher mit dem Auto fahren und wir nicht Alternativen anbieten würden. Und ich bin selber einer, der auch Auto fährt. Aber es muss auch Alternativen geben. Wir brauchen diesen Modalsplit, wir brauchen den öffentlichen Verkehr, der ausgebaut wird. Und jeder Radfahrer, der vom Auto wegsteigt, stecken sie weniger im Stau, Herr Schmidt.
Ja, aber meine Herren, wir müssen jetzt trotzdem ein wenig von Wien wegkommen und Österreich weiter nachschauen. Und da betrifft uns alle natürlich das Stabilitätspaket, das jetzt von der möglichen nächsten Bundesregierung blau-schwarz präsentiert worden ist. Eines ist fix. In der Staatskasse herrscht heftiger Klimawandel. Damit sind wir wieder beim Klimawandel. Die Politik, koste es, was es wolle, das war, glaube ich, Sebastian Kurz, der das ausgerufen hat, das ist endgültig vorbei. Blau-Schwarz präsentierte jetzt ihren Plan, wie man einsparen will. 6,4 Milliarden in diesem Jahr. Die EU findet, das ist ein guter Plan und das Defizitverfahren gegen Österreich wird jetzt eingestellt. Die anderen sagen, das ist ein Wahnsinn.
Es hat nie ein Defizitverfahren gegeben. Also ich würde es dazu sagen, nicht eingestellt.
Es wurde angedroht, aber wie gesagt, es kommt jetzt vorerst nicht dazu. Ja, das Paket, das Stabilitätspaket, Herr Asenowitsch, wie sehen Sie das? Ihre Kollegen toben ja.
Ja, ich sehe es, ich tobe nicht, aber es ist einfach ein Fehler. Ich sage warum. Henry Ford hat übrigens gesagt, ich weiß, dass 50% meiner Ausgaben, Marketingausgaben, unnötig sind, aber keiner kann mir sagen, welche die 50% sind. Wir haben alleine die letzten Jahre die Krisen, die da waren, alleine bei Corona, 46 Milliarden, die Republik Österreich, ausgegeben durch Corona-Hilfen. Der größte Teil war natürlich die Menschen haben die Gehälter weiterbekommen und haben nicht die Firmen zahlen müssen. Hätten wir weglassen können, wäre mir als Firma übrig geblieben, hätten wir das nicht bekommen, während wir zu hatten, hätten wir die Leute raus haben müssen. Haben wir nicht gemacht, weil es diese Hilfen gegeben hat. Es hat Hilfen gegeben für Unternehmen. Und die waren wichtig, weil hätten wir die Hilfen nicht gemacht, wie viele Unternehmer wären in den Konkurs gegangen und hätten zugesperrt. Es hat Hilfen gegeben, so ganz banale Sachen, 2 Milliarden für Vereine in Österreich. Klar kann man sagen, wozu braucht man Fußballvereine und Blasmusikvereine. Aber hätte es die 2 Milliarden nicht gegeben, hätte es die Vereine nicht mehr gegeben. Wir haben alleine in eine Offensive gestartet damals, wo man die Wirtschaft ankurbelt hat. Haben dort Wien zum Beispiel 250 Millionen gekriegt, wo Sportstätten neu entwickelt worden sind, Hallen neu gebaut worden sind, saniert worden sind, die ganzen Fußballplätze in Wien. Klar kann man sagen, unnötigerweise hätte man vielleicht nicht gebraucht, aber das hat Arbeitsplätze gebracht. Das hat wieder einen Installateur, einen Elektriker einen Job gegeben. Und jetzt kann man im Nachhinein sagen, ja, das war Geld, ja. Hätten wir es vielleicht gespart? Ja, kann man sagen. Im Nachhinein, wenn ich mir das anschaue, denke ich, okay, waren vielleicht gewisse Dinge unnötig, aber man vergisst immer zu sagen, dass das Geld auch in die Wirtschaft gekommen ist. Und jetzt möchte ich nur einen Satz zu dem, was die jetzt vorhaben. Es klingt super, wenn ich sage, Klimamaßnahmen werden gestrichen. Klingt super, super. Aber ich habe schon mit den Dachdeckern, mit den Installateuren und mit den Elektrikern geredet, die sagen, Entschuldigung, ich kriege jetzt keine Aufträge mehr für Photovoltaik. Ich kriege jetzt keine Aufträge mehr, weil die Leute haben mit dem Geld ja was damit gemacht. Die haben eine Photovoltaikanlage gekauft und gesagt, ich habe meine Gastherme raus. Die Installateure kriegen weniger Aufträge. Das heißt, es passiert jetzt Folgendes, dass die Konjunktur abgeschwächt wird. Die müssen dann Leute raus, dann haben wir wieder mehr Arbeitslose. Also es ist alles nicht durchgedacht, nur mit Rasenmäher drüber fahren und sage, ich streiche das weg, ist einfach. Aber ich finde, es ist zu wenig durchgedacht, zu populistisch. Man sagt, die Grünen sind schuld, die durch eine Klimaförderung wegstreichen. Weil das ging ja so, wie wenn das wieder eine grüne Geschichte ist. Und vergisst aber, dass das Geschichten sind für die Wirtschaft. Naja.
Also man muss schon einmal sagen, die jetzigen Budgetsanierer sind die Trümmerfrauen der Republik in der jetzigen Zeit. Man hat ein Budgetdefizit hinterlassen, das katastrophal ist.
Ich habe gerade erzählt, 46 Milliarden
waren. Man hat es noch, und das ist die größte Schweinerei, vor einer Wahl verschwiegen.
Das finde ich auch.
Kein dieser super tollen Aufdeckerjournalisten hat es der Mühe wert gefunden, nachzufragen. Beate Meindl-Reisiger, das muss ich wirklich hoch anrechnen, hat das schon Monate vorher immer wieder gesagt, da gibt es ein Budgetdefizit, wir haben da ein Problem im Budget. Keiner dieser großen Aufdeckerjournalisten ist dem nachgegangen. Da hätte man nachbohren.
Aber es war die ÖVP, die den Finanzminister gehabt hat, die jetzt die Regierung verhandeln und jetzt so tun, wie wenn sie da nie dabei gewesen sein.
Das finde ich ja besonders. Am Freiheitlichen, am Friedhof, das war einer wichtiger, als beim Budgetdefizit nachzufragen. Also das muss man wirklich sagen. Und das Zweite ist natürlich, bei dieser Trümmerfrauenaktion, die wir jetzt haben, ja, natürlich gibt es da schmerzhafte Einschnitte, da bin ich ganz bei Ihnen. Und mir tut das auch der Galleit, der jetzt weniger Aufträge hat. Aber, großes Aber, Ihre Ministerin, die Leonore Gewessler, hat mit beiden Händen am Tag 24 Stunden lang das Geld ausgekaut bis zum geht nicht mehr. Mit einem Klimabonus, wo einer dann 140 Euro kriegt hat, ja, pro Jahr, der 6.000 Euro im Monat Steuern zahlt. Das ist doch verrückt, ja? Ja. Das ist doch absurd. 140 Euro kriege ich im Jahr und 6.000 Euro zahle mit Sozialversicherung und Steuern. Also es ist doch völlig verblödet, dass der Willenbesitzer in Döbling 140 Euro nur dazu geschickt kriegt und dann sagt, das ist auch ein Postkastel gewesen, da gehe ich jetzt mit meiner Frau nur essen. Also völlig verblödet, nicht zielgenau, ganz an dem Thema vorbei. Und das Nächste ist mit der CO2-Steuer, die nämlich auch die Grünen unbedingt wollten. Ja? Da verteuern sie das Leben von uns allen. Statt dass wir das jetzt einmal zurücknehmen, wir können es gar nicht mehr zurücknehmen, weil es ist eh schon jetzt wieder festgeschrieben, dass es weitergeht. Also wir haben wieder...
Wenn Sie wir sagen, reden Sie jetzt für die Schwarzen oder für die Blauen? Ich muss noch aufpassen. Also, wir können es nicht mehr zurücknehmen.
Die Regierung, die österreichische Regierung kann es nicht mehr zurücknehmen. Es ist eh schon wieder prolongiert, die CO2-Steuer.
Kennen Sie es, aber
und wir verteuern wieder das Leben der einfachen Menschen und der Bürger in Österreich. Aber und das alles waren die Grünen.
Herr Schmidt.
Und was hat es gebracht? Also ich glaube nicht, dass es deswegen aufgrund unserer CO2-Steuer in dieser Welt nur ein Hundertstel Grad kühler geworden ist.
Herr Schmidt, was die Schwarzen ja jetzt gut versuchen und Sie scheinbar da mit aufspringen auf diesen Zug, ich sage, die sind seit wie lang? 45 Jahre Finanzminister. Die haben das...
37,
Entschuldigung. Ich möchte noch fertig sagen. Ja, die haben dieses Budgetdefizit verursacht, sind jetzt in der Regierung und wissen Sie, was Sie jetzt sagen? Nein, haben wir. Mir kommt das so vor wie beim Muttertag. Ja, der Thüringer, der sich da auf dem Dings raufsetzt, auf dem Hamster und sagt, ich sage gleich, ich weiß nicht. Also so, jetzt sagen die Schwarzen, nein, es war die Gewessler, die das Budgetdefizit gemacht haben. Darf ich ganz kurz so sagen, die zwei Dinge, die Klimabonus und CO2-Steuer. Die Idee war, und ich habe das mitverhandelt. Die Idee war, dass man gesagt hat, okay, wir schauen, dass gewisse Dinge, die umweltschädigen, teurer werden und auf der anderen Seite gibt es eins zu eins das Geld dafür, dass das ausgeglichen wird. Was macht jetzt die Regierung? Sie lassen ja die CO2-Steuer, finde ich sehr lustig, also die bleibt ja, und sagt, na, das ist alles unsozial und wir nehmen das weg. Ja, es stimmt, es hat jeder Haushalt gekriegt, im Schnitt, ich weiß nicht, 150 Euro, war bei vielen unnötig, bei mir ist es total unnötig, zum Beispiel verdient gut, ich hätte das wirklich nicht gebraucht. Aber deswegen wird es jetzt bei 70% hätten es eben gebraucht und denen fehlen die 150 Euro jetzt. Und 150 Euro an Haushalt wegzunehmen, der wenig Geld hat, bedeutet, dass er das Geld nicht ausgibt in der Wirtschaft, dass er nicht einkaufen geht, dass er nicht ins Wirtshaus geht oder was auch immer. Und was bedeutet das wieder? Konjunktur wird wieder abgeschwächt. Also ich finde das, und dann sagt man, die Gehweißler ist schuld am Defizit, weil sie 150 Euro an die Haushalte ausgezahlt hat. Also dass man da überhaupt aufspringen kann auf diesen Blödsinn, verstehe ich überhaupt nicht.
Der Klimakult, ja, als Geld ausgegeben worden, als eine Million finanziert worden.
Wissen Sie, was man jetzt zum Beispiel macht? Nein, ich möchte nur einen Satz sagen, was so typisch ist. Man sagt, die Grünen, die haben fürs Fahrrad, es gibt ja nicht nur Kfz-Kilometergebühr, sondern auch fürs Motorrad und auch fürs Fahrrad, ja, wenn man einen Dienstweg mit Fahrrad. Das haben die Grünen damals erhöht, ich weiß nicht, um ein paar Cent. Das wird wieder reduziert und da wird gesagt, ja, wir sparen den Plätzchen, den die Grünen gemacht haben. Wissen Sie, was das ist im Jahr? 2 Millionen Euro. Ja. Aber es wird so plakatiert und sich so, jetzt haben wir das Budget, wenn wir das alles wegnehmen, was die Grünen gemacht haben. Und bitte, da mal den Blödsinn nicht noch plappern. Wirklich, das ist irgendwie...
Ich glaube nicht, dass das alles so Blödsinn ist. Nein, ich glaube, dass das sehr wichtig ist, dass man sich wieder auf das besinnt.
Was sehr
das
wichtig, Land, dass man die Investitionen
Land vorwärts bringt und sich auf das Wesentliche konzentriert. Und da sind wir bei den größten und schwersten Fehler der schwarz-grünen Bundesregierung, die wir erlebt haben, dass nicht vorausschauend geplant worden ist. Die Wirtschaftskrise, die Inflation, aber die Energiekrise.
Wir haben doch gerade über Klimawandel in Wien gesprochen.
Darf ich mal kurz ausreden? Das hat sich doch alles schon seit einem Jahr alles abgezeichnet, diese Entwicklung. Und man hat nicht gegengesteuert. Man ist einfach unter die Decken gegangen, hat geflüstert, dass wir 30 Milliarden zusätzliches Budgetdefizit haben.
Das ist eine Frechheit, bin ich bei Ihnen. Ich wusste das auch nicht, ehrlich gesagt. Ich habe das auch nicht gewusst. Ich habe vom ÖVP-Finanzminister, ich wusste das auch.
Aber ich muss ganz ehrlich sagen, das war Wahlbeschiss.
Ja, sicher genauso wie Sie, dass er das nicht gesagt hat. Aber ich möchte anfangen, weil Sie sagen, nicht in die Zukunft schauen. Genau das wird ja der Gewessler vorgeworfen. Was hat die Gewessler gemacht? Sie hat gesagt, okay, wir sind abhängig vom russischen Gas, wir müssen so schnell wie möglich weg. Sie hat gesagt, okay, wir müssen schauen, dass der öffentliche Verkehr ausgebaut wird. Wir haben das Klimaticket gemacht, was sensationell gut angekommen ist. Noch nie sind so viele Leute mit Zug gefahren und so weiter und fahren deshalb nicht mit dem Auto und verbrennen deshalb weniger Erdöl. Sie hat gesagt, wir werden Hochwassersituationen haben und durch den Klimawandel, wir müssen wieder die Bäche renaturieren. Und sie hat natürlich in die Zukunft geschaut, weil genau das wird jetzt vorgeworfen, dass sie sagt, meine Güte, ihr habt es da. Das ist das Schwierige, weil wenn jemand, ein Politiker, der in die Zukunft 10, 20 Jahre schaut und Maßnahmen macht, die man nicht sofort spürt, dann kann man ja leicht sagen, na, unnötiges Orchideenthema. Sie hat das genau richtig gemacht. Wir haben genau deshalb, wir haben wir kritisiert, weil wir in die Zukunft geschaut haben, weil wir zukünftige Investitionen gemacht haben, weil man das Land dann nachhaltig verändert hat im Verkehr, mit der Renaturierung. Das wird ja vorgeworfen.
Wir haben ja das gleiche Beispiel in Deutschland. Die sind ja schon am Ende dank dieser rot-grünen Regierung, die sie dort
Das sind drei Parteien in Deutschland, haben, also ich will das noch einmal gesagt haben.
Auch eine
und es ist ein roter Bundeskanzler und es ist auch ein Liberaler dabei und schon wieder sind die Grünen an allen schuld.
6,4 Milliarden Euro Einsparungspaket über die Bühne bringen.
Vielleicht fällt uns noch wer sein, wo die Grünen schuld sind.
Defizitverfahren, also recht viel schlimmer geht es eh nicht mehr.
Ja, dennoch muss eines dazu gesagt werden, dieses riesige Budgetdefizit hat uns natürlich die schwarz-grüne Regierung eingebrockt.
Und ich sag's noch einmal, bitte vergessen wir nicht, was das für Herausforderungen waren mit Corona, mit Energiekrise und. Wir hätten auch nichts tun können.
Das ist aber noch verkehrter richtig, gewesen. Aber ein Budget ist in Zahlen gegossene Politik. Das ist auch Tatsache. Mehr davon nach einer weiteren kurzen Werbepause.
Erfahren, kritisch, weltgewandt. Das Interview des Tages. Im Studiogespräch mit Karl Wendel.
In der Staatskasse herrscht heftiger Klimawandel. Darüber haben wir im zweiten Teil der Sendung gesprochen. Jetzt möchten wir nach Eisenstadt schauen. Am Sonntag erwählt das Burgenland. Hans-Peter Doskozil ist der Favorit. Er hat die absolute Mehrheit. Wird er die verlieren oder doch nicht? Wie stark wird Norbert Hofer, der weitgehend als ja, faserschmeichelnde Politik bezeichnet wird, abschneiden. Was passiert eigentlich mit den Schwarzen im Burgenland, die zuletzt sehr stark waren und zwischen Rot und Blau jetzt zerrieben werden könnten? Was erwarten Sie, Herr Arsenovic, wie schaut es im Burgenland Ihrer Sicht aus?
Wenn wir vorhin über Klimawandel geredet haben, deswegen diskutieren wir heute ein bisschen hitziger, ist mir gerade eingefallen. Also ich habe drei Dinge, die für mich fix sind. Erstens, es wird das letzte Land sein, was die absolute Mehrheit verliert. Das wird fix sein. Zweitens, Toskuzil bleibt trotzdem die Nummer eins und wird auch der nächste Landeshauptmann wieder sein. Drittens, die Burgenlandwahl war ähnlich wie die Wienwahl noch die letzte Wahl, wo die blauen Stimmen zu ÖVP gegangen sind. Die kommen jetzt alle wieder zurück. Das heißt, der Wahlsieger wird Norbert Hofer heißen. Nur der Abstand ist, jetzt hat die SPÖ 50 und die FPÖ 10%. Das heißt, 40% wird er nicht aufholen, aber er wird natürlich der Wahlsieger sein. Wird auch am 25, ich weiß es nicht. Und die SPÖ halt 40, keine Ahnung. Das sind für mich die drei Faktoren, die fix sind. FPÖ-Wahlsieger, Toskuzil Nummer 1 und bleibt deswegen auch Landeshauptmann, aber Verlust der absolute und schwerer Wahlverlierer wird die ÖVP sein.
Ja, rechnen Sie ebenso mit diesen Ergebnissen, Herr Schmidt?
Sehr ähnlich. Das Einzige, was ich da noch dazu sagen will, ist, es gibt natürlich schon eine Unbekannte, wie stark der Sieg von Norbert Hofer sein wird, wie stark er dazu gewinnen wird. Nämlich, dann kann es natürlich für Hans-Peter Toskuzil kritisch werden, wenn sich das ausginge, dass die ÖVP mit der FPÖ eine Koalition bildet und vielleicht dann den Landeshauptmann stürzt. Das könnte schon durchaus sein.
Stimmt.
Und es könnte natürlich auch sein, dass im Burgenland, wir haben Dosconomics, die Wirtschaftspolitik des Landeshauptmanns ist ja nicht ganz so beliebt, außer die dadurch einen Job gekriegt haben. Also man gibt ja schon, hat da einige Problemfelder im Burgenland, eine große Verschuldung und. Also es gibt da sehr viele Reibungsflächen, die die FPÖ, aber auch die ÖVP jetzt im Wahlkampf immer wieder betont hat. Und ich könnte mir vorstellen, dass das durchaus möglich ist, dass es so knapp ausgeht, ich weiß nicht, ob es stark ausgeht, aber das, knapp ausgeht,
lustig,
dass es sich vielleicht um ein Einzel ausgeht, dass das, Hans-Peter Toskuzil weggewählt werden kann.
Das stimmt. Und so pervers das klingt, diesmal sind es Zünglein an der Waage die Grünen. Weil, und deswegen ganz entscheidend, kommen die Grünen rein in den Landtag oder nicht. Ja, weil es ist ja, 4% ist die Hürde und die Umfragen sagen die Grünen ungefähr bei diesen 4%. Würden sie nicht reinkommen, geht sich das aus, dass Blau-Schwarz eine Mehrheit hat gegen Rot, weil dann sind ja drei Parteien drinnen, dann hat Blau-Schwarz. Kommen sie rein, wird sie sich wahrscheinlich nicht ausgehen. Das heißt, wenn die Grünen in den Landtag kommen, also wenn man Blau-Schwarz verhindern wird, muss man eigentlich Grün wählen, weil dann geht sich auf jeden Fall auch, dann hat Blau-Schwarz nicht die 50% Mehrheit. So einfach ist. Und Wahlaufruf an alle Burgenländer und Burgenländerinnen, am Sonntag Grün zu wählen.
Ja, wir werden sehen, wie sich das entwickelt. OF24TV wird jedenfalls von 8 bis 21 Uhr durchgehend über diese Wahl berichten. Ab 15 Uhr erste Trends, ab 16 Uhr bereits gibt es
Hochrechnungen.
Und auch die beiden Hans Arsenovic und Richard Schmidt werden im Studio mit unserem Herausgeber Wolfgang Fehner die Burgenländer Wahl analysieren. Noch ein Thema dieser Woche war, was passiert an Stammtischen in Österreich. Meistens geht es da hoch her, das wissen wir. Doch bei einem Stammtischgespräch in Simmering ist es besonders hoch her gegangen. Die beiden FPÖ-Nationalratsabgeordneten Harald Stephan und Markus Chang haben da schwerste Vorwürfe gegen die ÖVP gerichtet. Sie haben zum Beispiel gemeint, die ÖVP sei in einem jämmerlichen Zustand. Sie lobten auf der anderen Seite das Regime der Taliban in Afghanistan. Und das gesamte Gespräch wurde heimlich von zwei französischen Journalisten aufgenommen und später dann in der Tageszeitung Standard veröffentlicht, was Dominik Knepf, dem Chef der Freiheitlichen in Wien, zur Aussage hinreißen ließ, das sei ein Scheißblatt. Herr Arsenovic, darf man so heimliche aufgenommen?
Es sind jetzt mehrere Ebenen, die ich jetzt kurz beantworten muss. Erstens, ich weiß nicht, was Sie alles genau gesagt haben, wir haben es gar nicht durchgelesen, ich habe nur ein, zwei Sätze gesehen. Wenn das wenn übrig bleibt, dass sie die ÖVP kritisiert, und die ÖVP ist jetzt wirklich nicht in einem guten Zustand. Ich weiß die Wortwahl, die sie verwendet haben. Das ist aber so eine Familienaufstellung. Ja. So blau und schwarz, die verhandeln gerade, dann müssen die eine Familienaufstellung machen und sollen sie halt irgendwie das ausmachen. Ob das unhöflich war oder nicht, weiß ich nicht. Ich habe es nicht gesehen. Also generell bin ich natürlich sehr skeptisch, weil bei einer Parteiveranstaltung, und ich bin ja auch bei uns in den Bezirken und habe immer wieder Parteiveranstaltungen, wenn ich mir jetzt jedes Wort immer überlegen muss, ob ich das eh nicht, und ich komme aus Floridsdorf, ist das sehr mühsam, und geheim aufgenommene Dinge bin ich so und so sehr kritisch, muss ich sagen. Und das sage ich in dem Fall, indem ich jetzt die FPÖ verteidige. Das andere, was der Dominik Knepp gesagt hat, ist schon was man zum Denken gibt, nämlich ein Medium anzugreifen, was an vielleicht... Herr Schmidt, ich bin Grüner. Sie haben immer, also sehr oft böse über die Grünen geschrieben in ihren Vortätigkeiten bei den Medien, wo Sie waren. Aber ich hätte nie gesagt, Express ist ein Scheißblatt, heute ist ein Scheißblatt, Kronenzeitung ist ein Scheißblatt. Hätte ich nie gesagt, nur weil Sie kritisch mir gegenüber was geschrieben haben.
Eine Vorgeschichte.
Ja, okay. Also das ist schon, wenn ich...
Darf ich da kurz...
Und als Grüner und auch OE24 ist nicht immer nett zu Grünen. Und ich... genau. Also was ich damit sagen will, aber ich bin froh, dass wir diese Medienvielfalt haben, und ich muss das aushalten, dass irgendwer was Nettes über mich schreibt.
Vorgeschichte. Jeder, die Vorgeschichte, der die Politik verfolgt hat, Sie wissen es ja auch, es hat vor wenigen Wochen ein Hater auf Twitter eine andere Tageszeitung als Scheißblatt bezeichnet. Okay. Florian Klenk und alle, die...
Irgendwer hat das gesagt, oder was? Oder Politiker, oder was?
Er hat den verteidigt, diesen Hater, der das gepostet
hat. Aber eine Privatperson hat das gepostet.
Eine Privatperson.
Aber der Dominik Knepp ist keine Privatperson. Nein, er ist Chef einer Partei in Wien. Ich will nur sagen, das ist schon ein Unterschied.
Und genau diese Blase hat damals diesen etwas verwirrten oder aggressiven Menschen unterstützt. Okay. Ich habe das sehr schlimm gefunden, okay, weil die Kollegen von dieser Tageszeitung kennen und sehr schätze. Und ich gesagt habe, na, eigentlich ist das arg, dass man zu denen sagt, die jeden Tag einen tollen Job machen, dass sie ein Scheißblatt sind. Ja? Und jetzt hat Dominik Knepp da repliziert, weil genau aus dieser Ecke dieser Angriff gekommen ist mit dem Video, mit den heimlich aufgenommenen Bildern, hat deswegen das Wort Scheißblatt verwendet. Ja. Das muss man in dem Zusammenhang sehen. Und jetzt muss ich ja zum Standard kommen, ja. Also irgendwie ist mir das vorkommen wie ein Ibiza-Skandal für Arme. Ja, das ist ja lächerlich, in einem Wirtshaus in Simmering, so wie Sie es auch gesagt haben, wo man halt redet, wie der Schnabel gewachsen ist.
Aber die Geschichte sagen, dahinter ist nicht lächerlich. Und jetzt möchte ich schon nochmal sagen,
total arg, dass ein FPÖler sagt, die ÖVP ist in einem jämmerlichen Zustand. Das sagt der Herr Filzmeier auch, das sagen wir auch.
Das war nicht das Thema für mich, aber wissen Sie, was schon das Thema für mich war? Ganz schlimm, was der Knepp damit sagt und was, glaube ich, auch der Hafenecker dann in der Pressekonferenz gesagt hat, so quasi Medien, die nicht brav sind, und sie drohen ja jetzt, und das ist ja die wirkliche Tragödie. Ja. Auch in den Sparpaketen ist ja drinnen, wir werden den ORF, da sind wir beleidigt, denen werden wir das Geld wegnehmen, wir werden den Medien das Geld wegnehmen, die nicht brav sind und die nicht qualitätsmäßig schreiben. Und das ist schon ein gefährliches Spiel, wenn Politiker anfangen... Wenn Politiker anfangen, Medien zu drohen, und da gehören grüne Politiker genauso dazu, die vielleicht den Express
sehr
oder was
froh, irgendwie... Sehr das froh, tut dass man nicht. Das sagen, weil und nämlich Ihre Parteifreundinnen und
Freunde... Ich habe ja gesagt,
auch andere Zeitungen boykottiert.
Habe ich gerade gesagt, dass ich das in keiner Weise akzeptiere?
RTR-Förderung.
In keiner Weise akzeptiere.
Weil sie mir nicht angenehm über
in
das
keiner, haben. Also ich versuche es ja gerade so zu sagen. Ich akzeptiere das in keiner Weise, wenn Menschen, die politisch aktiv sind, in Regierungsfunktionen, Medien, freien Medien drohen, dass sie sagen, wenn es nicht brav ist, nimm ich da Geld weg. Das geht nicht. Ich bin froh, dass wir diese Medienvielfalt haben. Ich bin froh über den Express, ich bin froh über OE24. Ich bin froh, und die Kritik muss ich aushalten. Ich muss auch die Kritik der Wähler und Wählerinnen da draußen halten. Und das geht gar kein, auf über gar keinen Fall. Und das ist eigentlich die Geschichte dahinter, die ich wirklich zutiefst kritisiere.
Medienvielfalt bin ich genauso froh, aber es darf ja schon noch eine Meinung haben.
Nein, aber er kann nicht sagen, ich nehme da das Geld weg, wenn's, oder inserieren immer bei dir, wenn du jetzt irgendwie nicht brav bist. Das geht einfach nicht. Das geht nicht. Und das tut man nicht, und man kann
wir
nicht...
Wir wissen doch, wie das abläuft.
Ist mir egal, wie das abläuft. Ich sage trotzdem, dass es nicht okay ist.
Nein, aber wenn es so passiert, ist es trotzdem... Nicht okay, dass es macht, aber es machen in diesem Land wahrscheinlich 80% der politischen...
Ich nicht. Ich nicht.
Ja, so. Wir sehen, wie das weitergeht. Wortwörtlich hat Dominik Knepp Folgendes geschrieben. 5 gute Jahre, wenn es mit diesem Scheißblatt endlich vorbei ist. Gefolgt vom Hashtag Presseförderung nur noch für rechte Qualitätsmedien.
Also echte.
Ja. Rechte.
Echte.
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 Ah. Er hat Rechte gemacht, hat Echte geschrieben wahrscheinlich. Ah. Nein, aber ehrlich, geht gar nicht. Geht gar nicht. Brauchen wir nicht diskutieren, hoffentlich. Geht gar nicht. Geht gar nicht. Das kann man nicht verteidigen.
Das wäre ja ein guter Anlass, vor allem diese gesamte Presseförderung zu sagen. Vielleicht haben wir nur Zeit, dass ich noch kurz was erzähle. Ich habe einem Staatssekretär mal vorgeschlagen, ein Medienstaatssekretär einer SPÖ-Regierung, mehr sage ich nicht dazu, man soll das alles objektivieren. Ja? Und jeder, der so viel Klicks hat und so viel Unique Clients hat und auch Leserzahlen hat und Auflage hat, ein Punktesystem machen und nach diesem Punktesystem wird dann auch diese Förderung ausgeschüttet. Und ich habe dann zur Antwort bekommen, dann braucht es ja uns nicht mehr.
Ja. Ja. Ja, aber sind wir froh, dass nicht alles am freien Markt erwirtschaftet und werden muss und dass so wir sehr wohl uns das auch leisten als Gesellschaft, dass wir, so wie wir Kultur und Sport unterstützen, dass wir auch freie Medien unterstützen, auch die vielleicht einmal kritisch über mich schreiben.
Das soll ja so sein, bitte.
Wir werden sicher noch mehrmals über dieses Thema berichten. Danke vielmals für diesen Wochenrückblick, Hans Arsenowitsch.
Danke
noch. Danke vielmals, Richard Schmidt, und bitte nicht vergessen, Österreich ist ein tolles Land mit guten Menschen drin. Schönen Abend noch.